Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Was bedeutet Energiesicherheit? Fällt uns die starke Abhängigkeit von Russland auf den Kopf? Und welche neuen Abhängigkeiten kommen auf uns zu? Diese und weitere spannende Fragen bespreche ich heute mit Velina Chakarova. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Elisabeth Zehetner und ich führe durch diesen Podcast und freue mich zuallererst wieder unseren heutigen Gast vorzustellen. Velina Chakarova ist eine renommierte Expertin im Bereich Geopolitik und Sicherheitspolitik. Sie ist Gründerin und Leiterin des geopolitischen Beratungsinstituts FACE for a Conscious Experience in Österreich und war zuvor Direktorin des Österreichischen Instituts für Europa- und Sicherheitspolitik. Mit über 20 Jahren Berufserfahrung in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist sie eine der Stimmen in der geopolitischen Frage, insbesondere in Bezug auf die Beziehungen zwischen Russland und China. Sie studierte unter anderem an der Universität Heidelberg und an der Universität Sofia in Bulgarien. Darüber hinaus ist sie Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Europäischen Altbach-Stiftung und im Advisory Board des Pariser Thinktanks Eastern Circles. Freut mich, dass wir heute in dieser sehr spannenden geopolitischen Zeit ein paar wichtige Themen besprechen können. Wie würdest denn du die allgemeine geopolitische Großwetterlage so zu Beginn unseres Gesprächs mal einordnen?
Ich würde damit anfangen, dass wir uns hochwahrscheinlich in der ernsthaftesten sicherheitspolitischen Lage nicht nur in Europa, sondern auch auf der Weltbühne befinden. Und zwar in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, auf der Weltbühne hochwahrscheinlich seit dem Ende des Zerfalls der Sowjetunion. Viele machen sich jetzt Gedanken, ob wir eigentlich nicht in Richtung eines Dritten Weltkrieges hinsteuern. Da möchte ich die Angst sozusagen im Vorab wegnehmen und sagen, dass aus meiner Sicht das jetzt eine systemische Konfrontation zwischen nicht zwei, sondern drei Rivalen sein wird. Also einerseits die USA, andererseits China und Russland. Und diese systemische Konfrontation, die manifestiert sich nicht nur mit dem großflächigen Krieg Russlands gegen die Ukraine, sondern auch durch weitere geopolitische Hotspots im Nahen Osten, durch die Krise im Roten Meer, aber auch durch die militärischen Auseinandersetzungen im Südchinesischen Meer und in der Straße von Taiwan. Und diese Anzahl von Hotspots, also von praktisch von Auseinandersetzungen, ob diplomatisch, geoökonomisch oder geopolitisch, wird noch zunehmen in den nächsten Jahren. Und dadurch entsteht eben auch dieses Gefühl der Unsicherheit, also dieser kritischen Unsicherheit, wo man eben sich fragt, wie es weitergehen wird und ob es dann auch einen tatsächlichen konventionellen Krieg auf dem alten Kontinent oder woanders geben wird.
Aufgrund dieser zahlreichen Spannungsherde, welche Schritte sollte denn da Europa vielleicht unternehmen, um seine Zusammenarbeit mit den USA zu stärken? Weil man will sich ja doch von den russischen Aggressionen und den Spannungen zu China eher abgrenzen.
Europa oder sagen wir mal jetzt die Europäische Union als kollektiver Akteur, bestehend aus den Institutionen und aus den Mitgliedstaaten, hat in der Tat seit Anfang des russischen Krieges gegen die Ukraine einen Ansatz entwickelt, einen Ansatz, der einerseits aus umfassenden Sanktionen besteht, andererseits aber auch aus einer umfassenden Unterstützung für die Ukraine und letzten Endes auch durch eine internationale diplomatische Bemühung, sprich im globalen Süden eigentlich bestehen sollte. Und wenn man sich jetzt anschaut, wir sind im dritten Jahr des Krieges, sieht man eindeutig, dass alle drei Dimensionen dieses Ansatzes tatsächlich Schwächen zeigen. Also das heißt jetzt nicht, dass sie nicht effizient sind, es heißt aber, dass sie Schwächen zeigen. Also EU-Länder umgehen die eigenen Sanktionen. Wenn es um die internationale Diplomatie geht, da zeigt sich der globale Süden eigentlich sehr skeptisch gegenüber dem Westen allgemein und gegenüber den USA im Einzelnen und auch die militärische Unterstützung und auch diese umfassende Unterstützung, weil die nicht nur militärisch in ihrer Natur ist, sondern auch finanziell, diplomatisch und so weiter, auch dies nicht ausreichend, wie man sieht. Und das bedeutet eigentlich, dass man den eigenen Ansatz, den man entwickelt hat, fortsetzen muss, und zwar umfassend. Und das ist das, was eigentlich die Politik in den EU-Ländern nicht tut. Und auch die Institutionen in der EU, jetzt hatten wir natürlich eine neue Wahl, das heißt, es wird eine neue Zusammensetzung in den Institutionen geben, die werden es auch von vorne sozusagen anfangen. Wenn es um die Zusammenarbeit zwischen den USA und Europa geht, da ist es eindeutig, da zeigt sich eindeutig eigentlich der Trend, dass wir eine Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit zwischen Amerika und Europa haben werden. Das heißt jetzt nicht eine EU-Armee, sondern es heißt vielmehr eine europäische Säule der NATO. Und das wird natürlich auch Konsequenzen mit sich bringen, vor allem für diejenigen Länder, die wie Österreich nicht Teil dieses Bündnisse sind und insbesondere dann auch wahrscheinlich nach hinten rücken werden.
Du hast das Thema Sanktionen schon kurz angesprochen im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg. Da drängt sich mir schon die Frage auf, du hast einmal in einem Vortrag gesagt, Energie ist die Mutter der Geopolitik. Warum ist das in diesem Zusammenhang so besonders relevant?
Nun ist es so, dass ganz vereinfacht gesagt Geopolitik das Verhältnis zwischen dem geografischen Raum eines Staates und seiner Politik darstellt. Und wenn man sich dann den geografischen Raum eines Staates anschaut, da sieht man ganz eindeutig, dass ein Staat immer an allerersten Stelle für seine Energiesicherheit von bestimmten Rohstoffen, nicht nur im Energiebereich, aber vor allem im Energiebereich abhängig ist. Wenn diese Rohstoffe fehlen, dann muss der Staat sich zuerst mal in der unmittelbaren Nachbarschaft umschauen oder eigentlich plausible und vertrauenswürdige Energielieferungen für sich beanspruchen. Also das heißt durch Partnerschaften, durch Allianzen und durch Handelsabkommen. Insofern hat man das auch in der Vergangenheit gesehen, was es heißt eigentlich, wenn ein wichtiger geopolitischer Akteur, denken Sie zum Beispiel an die USA in den 70ern, wie die USA damals vom Nahen Osten abhängig war, weil eben die Rohstoffe aus Ländern wie Saudi-Arabien und vor der Revolution auch aus dem Iran zuflossen. Und dass eben auch die Politik der USA über Jahrzehnte, also die geopolitischen Zielsetzungen der USA über Jahrzehnte bestimmt hat. Jetzt kommen wir mal in die Gegenwart an und wir schauen uns eigentlich, wie stark die energiepolitischen Themen die Entscheidungsfindung in Europa beeinflussen. Also das Paradebeispiel Instrumentalisierung von Energierohstoffen durch Russland und das andere Paradebeispiel, wie schwer es eigentlich manchen EU-Ländern fällt, diese Energiediversifizierung voranzutreiben oder sogar die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen sozusagen zu reduzieren. Also wieder mal Paradebeispiel Österreich. Also alles in allem ist Energie die Mutter der Geopolitik auch im 21. Jahrhundert, weil wir uns momentan nicht nur mit Blick auf die Dekarbonisierung sehr, sehr ambitionierte Ziele gesetzt haben. Und da werden wir von Energierohstoffen sehr abhängig sein, weil auch für die Dekarbonisierung Energie ein Riesenthema sein wird. Aber auch mit Blick auf die Fossilträger, wo nach wie vor diese Abhängigkeiten bestehen in einem bestimmten Ausmaß, ob es jetzt Öl oder Erdgas oder Flüssigerdgas betrifft. Und auch dort sehen wir genau diese Dynamiken, die den Spielraum eines Staates definieren.
Jetzt hast du schon die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen angesprochen. Wie abhängig war jetzt Europa in der Vergangenheit und konnte man sich eigentlich schon seit Kriegsbeginn etwas von dieser Abhängigkeit befreien? Oder ist das alles nur ein Druckschluss, wenn man sich die LNG-Zahlen anschaut?
Ich würde hier sehr vorsichtig die Frage beantworten. Und zwar, weil sich momentan ein gemischtes Bild ergibt. Tatsächlich war Europa in vielerlei Hinsicht, wenn wir jetzt mal die EU-Länder als eine kollektive Gruppe betrachten würden, abhängig, also nicht nur im Bereich der Gaslieferungen, Pipeline und nicht so viel im Bereich der des Flüssigerdgas. Aber auch wenn es um Rohölprodukte geht und auch letztendlich Kohle und Brennstoff für die Kernkraftwerke. Also das sind unterschiedliche Spalten, wo natürlich in einer vernetzten Welt, also wo man eben in einer vernetzten Welt nicht von heute auf morgen reduzieren kann. Vor allem, wo sehr wenig Energiediversifizierungsvorarbeit geleistet wurde. Das heißt, die Instrumentalisierung dieser Energierohstoffe hat man eigentlich schon im Vorfeld des Kriegesbeginns gemerkt. Also geopolitische Experten haben tatsächlich festgestellt, dass sich da was tut, dass Russland sich vielleicht auf einen Krieg vorbereitet. Und auch für mich war es eigentlich im Dezember 2021 glasklar, dass es einen Krieg geben wird. Ich habe nämlich in meiner Analyse dann im Dezember auch gesagt, es werde einen Krieg ab dem 20. Februar geben und dieser Krieg wird im Osten und Süden des Landes stattfinden und er wird sich auch spezielle Militäroperation nennen. Und ein Indikator war eben die Art und Weise, wie Russland zum Beispiel das Angebot drosselte, obwohl eine ziemlich große Nachfrage im Jahre 2021 also festzustellen war. Der zweite Aspekt ist, dass nach Kriegesbeginn manche Länder durch ihre Vorarbeit, denken Sie an die baltischen Länder oder an Polen, sie haben im Rahmen der Dreimeeresinitiative schon einiges vorgeleistet, denken Sie auch an die Möglichkeiten, dass Deutschland zum Beispiel sehr viel Geld investieren konnte und dann diese LNG-Terminale relativ schnell bauen konnte, weil es einfach möglich war, also geografisch wieder mal, denken wir an den geografischen Raum und die Möglichkeiten, die durch diesen geografischen Raum also gegeben sind. Aber in anderen Beispielen, also Ungarn oder auch Österreich, war das praktisch kaum möglich. Und da nehme ich diese Länder jetzt nicht in Schutz, sondern ich habe eigentlich gleich im März 2022 im Fernsehen, also im öffentlichen Raum gesagt, dass wir sehr wenig bis gar keine Energiediversifizierung bei solchen Ländern feststellen werden, also sehen werden. Und das ist leider auch jetzt im dritten Jahr die Realität. Hier geht es darum, dass diese Abhängigkeit in Europa sehr uneben ist. Und in manchen Fällen, also wenn es zum Beispiel um Pipeline-Gas geht, also wie im österreichischen Fall, da hat es einfach, und durch den fehlenden Zugang auch zu LNG-Terminalen, da hat es einfach sehr wenig, da hat sich sehr wenig getan. Und jetzt können wir natürlich später ein bisschen diskutieren. Ich habe auch meine Erklärung dafür. Aber in Wirklichkeit hat die EU praktisch diese Aufnahme übernommen, dass ein Teil dieser Diversifizierung also finanziert wird und durch diese zum Beispiel neu erschaffene Plattform für Gaseinkäufe gab es plötzlich eine neue Möglichkeit, also institutionelle Möglichkeit, die vorher nicht gegeben war. Schauen wir uns auch kurz mal die Maßnahmen an. Die einzige Möglichkeit, kurzfristig eigentlich so eine Riesenabhängigkeit, also im Gasbereich fast über 40%, auch bei Öl, also gab es eine sehr, sehr massive Abhängigkeit in bestimmten Ländern, zum Beispiel Zentral- und Osteuropa. Und die einzige Möglichkeit war es eigentlich, Gasnachfrage zum Beispiel, also die Nachfrage zu drosseln. Das hat man 2 Jahre in Folge gemacht, um 10-15%. Dann auch teilweise neue Langzeitverträge zu schließen. Und das war politisch sehr, sehr heikel, weil die Politik natürlich auch Dekarbonisierungsziele verfolgte. Und es war sehr schwer zu kommunizieren, dass man plötzlich eigentlich auch Gasverträge oder Ölverträge bräuchte. Aber teilweise hat man natürlich auch die eigenen Sanktionen. Also beim Gas hat es keine Sanktionen gegeben, beim Öl hat es seit Ende 2022 hat's Sanktionen gegeben. Und jetzt, ganz aktuell mit dem 14. Paket, gibt es auch Sanktionen beim beim Flüssigerdgas, wobei diese Sanktionen jetzt nicht die Importe betreffen, sondern eigentlich nur die europäischen Häfen, die praktisch dieses Flüssigerdgas weiterhin umdisponieren, zum Beispiel in Richtung China. Und da geht es tatsächlich auch darum, dass man die finanziellen Aspekte, also dieser Gasimporte, die für Europa zwar noch wichtig sind, aber vor allem die Kriegswirtschaft Russlands finanzieren, dass die gedrosselt werden. Als letzter Punkt hier möchte ich auch noch hervorheben, dass wir auch im dritten Jahr, also wenn wir uns jetzt mal das Gesamtbild anschauen, einiges zu erledigen haben. Also die eingeführten Preisdeckel, also Angebote zum Beispiel beim Öl, man hat eben gesehen, dass sie nicht funktionieren. Also diese Preisdeckelung 60 US-Dollar pro Barrel russisches Öl, das hat nicht funktioniert. Also auf dem Markt gibt es nach wie vor eine Nachfrage. Die Märkte sind internationalisiert und globalisiert worden, sowohl für Öl als auch für Gas. Und Russland hat eindeutig sozusagen seine Hausaufgaben gemacht in Vorbereitung auf den Krieg. Das heißt, auch da hat man gesehen, dass es sich sehr, sehr gut auf die Umgehung dieser Sanktionen vorbereitet hat. Also es gibt eine Nachfrage außerhalb Europas. Und hier müssen wir uns mit ein paar unbequemen Wahrheiten befassen. Einerseits, wenn die Nachfrage in Asien zum Beispiel steigen sollte, in puncto Gas, wo sollte dann der restliche Gas kommen, wenn die USA und auch die einheimischen Anbieter wie Norwegen und auch die restlichen diese Gasmenge nicht beliefern können? Ja, das ist eine rhetorische Frage, aber ich glaube, die Politik wird mit ein paar sehr unbequemen Situationen konfrontiert sein, also sprich einheimische Produktion oder langfristige Gasverträge, zum Beispiel in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Also wir sind jetzt wirklich nur auf den Zeitraum konzentriert, der sich jetzt in den nächsten Jahren ergibt, wo wir immer noch im tobenden, also in der Situation eines tobenden Krieges sind.
Der Energiehunger wird definitiv auf der ganzen Welt steigen. Nichtsdestotrotz wollen die meisten Länder, wenn auch in sehr unterschiedlichen Zeiträumen, dekarbonisieren, haben sich Energieziele vorgenommen, Österreich 10 Jahre früher als der Rest der EU, und du wirst dann vielleicht noch darauf eingehen, was sich China und Indien vorgenommen haben. Aber warum ist die Energiesicherheit trotzdem auch eine wichtige Basis, damit ich überhaupt dekarbonisieren kann?
Die Antwort ist ganz einfach. Ohne Energiesicherheit wird es nie eine Dekarbonisierung geben. Wenn ein Staat eigentlich energiepolitisch nicht vorsorgen kann für seine Industrie, für seine Unternehmen und für seine Bürgerinnen, dann wird es auch keine Chance mehr haben, also bei den langfristigen Dekarbonisierungszielsetzungen. Und meiner Meinung nach wird momentan sehr, sehr viel verwischt zwischen kurzfristigen einerseits und mittel- und langfristigen andererseits Zielen. Also das heißt, das langfristige Ziel soll die Dekarbonisierung bleiben. Aber es wird in der Zwischenzeit einiges passieren. Und kurzfristig, also angesichts dessen, dass wir uns sicherheitspolitisch in der prekärsten Lage befinden, die sich aber auch auf die Energiesicherheit auswirkt, dann müssen wir an allerersten Stelle vorsorgen. Und alle anderen Zielsetzungen sollten aus meiner Sicht nach hinten rücken.
Wir sind ja jetzt, dass Österreich besonders ambitioniert, würde das auch heißen, dass wir vielleicht in den Zielen, was die zeitliche Dimension anbelangt, nachschärfen müssten, gerade auch mit Blick auf China?
Absolut. Und das wird die Realität sein. Also ich möchte damit jetzt voraussagen, dass dieses Ziel 2040 hochwahrscheinlich unrealistisch ist. Und zwar geopolitisch vor allem und geoökonomisch. Nicht so sehr, weil die Politik oder weil die Industrie oder weil die Unternehmen und die Bürgerinnen nicht an einem Strang ziehen wollen. Aber weil uns die Realität eigentlich überholen wird. Und wie ich schon kurz skizziert habe, gibt es momentan, und ich sehe auch die Potenziale für diese Diversifizierung nicht. Das heißt, nach wie vor, wenn wir uns jetzt mal die österreichische Realität anschauen, sind wir auch bei einer reduzierten Gasnachfrage allgemein mit einer extrem hohen Abhängigkeit von russischem Gas. Also in manchen Monaten fast 100%. Also das heißt, wir haben tatsächlich erfolgreich geschafft, dass wir weniger Gasnachfrage haben. Zum Beispiel unter anderem durch den Anstieg von Erneuerbaren. Gar keine Frage. Also Österreich ist ein Vorreiter weltweit, was den Anteil von Erneuerbaren Energieträgern betrifft, vor allem zum Beispiel bei der Stromerzeugung. Gleichzeitig aber sehen wir diese Abhängigkeit nach wie vor so stark präsent, dass sie sich auch auf die Inflationslage auswirkt. Wir haben im europäischen Vergleich die höchste Inflationsrate für Gas. Und auch allgemein bei der Inflation, also auch da sehen wir eindeutig, dass die Inflationsrate im europäischen Vergleich höher ist. Und gleichzeitig aber machen wir uns als Staat sehr verletzbar, dadurch, dass wir keine Alternativen haben. Das bedeutet jetzt kurzfristig, wenn ein Staatsakteur wie Russland bestimmte politische Einflussnahme betreiben will, also wenn es um die Änderung des politischen Verhaltens eines Staates wie Österreich geht, dann hat dieser Staat auch die Hebelfunktionen. Weil wir eben, also nehmen wir jetzt an, es gibt in diesem dritten Winter des Krieges kein russisches Gas mehr. Und wir haben aber auch nicht vorgesorgt, eine Alternative für den Fall der Fälle zu haben. Also wie wird sich das jetzt auf die Preislage auswirken? Das ist jetzt meine Frage. Natürlich hätte ich auch ein paar Empfehlungen. Natürlich gibt es dann Möglichkeiten. Und ich bin auch der Meinung, dass er aus der Not heraus dann durch den Austritt aus dem Staatsvertrag, Force Majeure und so weiter, andere EU-Länder zu Hilfe eilen würden, dass wir dann auch Gas aus der kollektiven Plattform, aus der EU-kollektiven Plattform beziehen könnten und so weiter. Aber das wird einen Preis haben. Und der Preis wird letztendlich von den Konsumentinnen getragen.
Und der Preis wird ja auch natürlich nicht nur von den Konsumentinnen, sondern auch von den Unternehmen und der Wirtschaft getragen. Wir sehen ja jetzt schon, dass wir in Österreich sehr hohe Energiepreise auch im Vergleich zu anderen Ländern haben. Glaubst du, dass das ein weiterer Schritt Richtung Deindustrialisierung ist? Und was bedeutet das auch im geopolitischen Kontext, wenn Dinge bei uns, auch einfachste Dinge, ich spreche von Medikamenten angefangen, nicht mehr bei uns in Österreich oder gar Europa produziert werden können?
Das müssen wir jetzt ein bisschen trennen. Die eine Frage bezieht sich auf die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen, inklusive österreichischer Unternehmen. Die andere Frage bezieht sich auf die geopolitische Lage. Also sprich, wenn auch andere Staaten, Stichwort China, zum Beispiel so eine Abhängigkeitslage berücksichtigen und dann mal sagen, okay, wir können das auch instrumentalisieren. Also denken wir zum Beispiel an die Abhängigkeit von seltenen Erden oder Mineralien in bestimmten Sektoren. Also wir haben jetzt momentan die Problematik mit China, zum Beispiel wenn es um Zölle und um Tarifpolitik geht in Bereichen wie Elektroautos oder Solaranlagen und so weiter. Und da könnte man auch meinen, okay, also Russland war ziemlich erfolgreich und hat sich auch bestimmt, also hat Kapital daraus geschlagen. Wir könnten auch mal was probieren. Daher würde ich jetzt mal zuerst die geopolitische Frage beantworten und dann komme ich auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrien zurück. Bei der geopolitischen Konstellation heutzutage kann sich kein Staat eigentlich Energieabhängigkeiten dieses Ausmaßes leisten. Und das sehen wir ganz eindeutig bei den USA. Die USA sind mittlerweile, auch wenn diese Verwaltung, die Verwaltung von Biden, die Dekarbonisierungszielsetzungen sehr stark vorantreibt, sehen wir aber auch eindeutig, dass die Amerikaner zu Öl- und Gasproduzenten weltweit geworden sind und auch zu einem der größten Exporteuren von Gas und Öl geworden sind. Auch bei China sehen wir eigentlich, dass über 60% zu Hause produziert wird, aber auch an sicheren und vertrauenswürdigen Importquellen gearbeitet wird. Denken Sie an Russland, denken Sie an die zentralasiatischen Länder, denken Sie an den Nahen Osten. Also China hat tatsächlich sehr viele diversifizierte Quellen. Sogar unser Nachbar, die Türkei, hat eigentlich vorgesorgt und einen Energiemix herausgearbeitet, wo die Türkei nicht nur ausschließlich auf russisches Gas angewiesen ist, sondern auch zum Beispiel Flüssigerdgas aus Katar und aus anderen Ländern bezieht. Und jetzt kommen wir zurück auf Europa und wir schauen uns mal jetzt die EU als einen kollektiven geopolitischen Akteur an und müssen feststellen, dass wir sicherheitspolitisch sehr, sehr stark beeinträchtigt worden sind, dass wir gleichzeitig energiepolitisch auf den billigsten Energieimporteur verzichten müssen, und zwar langfristig, und gleichzeitig aber auch jetzt in uns auf dem Weg zu einem Handelskrieg mit China befinden. Also das heißt, in allen drei wichtigen Dimensionen sind wir Europäer, also kollektiv jetzt, in einer äußerst schwachen Position. Das ist auch der Grund, warum der französische Präsident, aber auch andere Politiker mittlerweile das ganz eindeutig, also ganz klar aussprechen, Europa sei sterblich, Europa könne sterben. Also darum geht es jetzt geopolitisch. Wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie geht, das ist eine Funktion von der ersten Frage, also von der geopolitischen Frage. Denn in Wirklichkeit brauchen vor allem energieintensiven Industrien die Sicherheit, die Transparenz, den schnellen, den billigen Zugang zu Rohstoffen, um eben also eine Ware auf die globalen Märkte zu bringen, zum Beispiel, die auch einen wettbewerbsfähigen Preis hat oder auch eine Dienstleistung anbieten zu können, die im internationalen Vergleich unter anderem unter Berücksichtigung der Energiekosten eigentlich wettbewerbsfähig ist. Und das ist eben momentan die große Frage, also für die Zwischenzeit. Wir dürfen aber das nicht linear betrachten. Und hier möchte ich ein bisschen Optimismus einbringen. Und der Optimismus kommt aus der Tatsache heraus, dass wir uns auch in einer industriellen Revolution befinden, wo viele technologische Durchbrüche passieren und wo sich vieles momentan tut. Also wir als Kontinent sind nach wie vor der reichste Kontinent. Wir sind geoökonomisch auf Augenhöhe mit China und mit den USA. Wir können sehr viel rein investieren und hoffen, dass in einem dieser Bereiche, also ob es jetzt der Bereich der Erneuerbaren ist oder der Bereich der Kernenergie oder der Bereich der Weltraumexploration, das heißt, auch dort wird momentan gegrübelt, ob man zum Beispiel Rohstoffe aus Asteroiden oder zum Beispiel Solarenergie aus dem Weltraum beziehen könnte. Also es wird an so vielen Dimensionen gearbeitet, dass man eigentlich mit Hilfe eines technologischen Durchbruchs sehr rasch neue Tatsachen schaffen kann. Aber momentan fehlen uns noch diese technologischen Durchbrüche, ob es jetzt bei der Elektrifizierung, also ob wir bei der Elektrifizierung sind oder ob wir bei den Speicherkapazitäten sind, ob wir beim Wasserstoff sind. Also in allen Bereichen wird sehr, sehr intensiv gearbeitet, aber ohne diese technologischen Durchbrüche. Und mit Blick auf diese geopolitische Sicherheitslage sehe ich kurzfristig schwarz für die Wettbewerbsfähigkeit der, sagen wir mal, der energieintensiven Unternehmen, die eben weder auslagern werden oder eben auch verlegen werden, also innerhalb Europas, wo es noch einen, sagen wir mal, schnellen Zugang oder einen billigen Zugang zu Rohstoffen gibt.
Du hast jetzt versucht, einen optimistischen Blick zu zeichnen. Wir sind kurz wieder in das schwarze Loch gekommen, aber ich würde gerne noch einmal bei diesem Optimismus bleiben. Wenn du die Möglichkeit hättest, Empfehlungen oder einen Appell auch an die Sicherheitspolitik, auch in diesem ganzen Spannungsfeld von Europa mit den sehr ambitionierten Klimaschutzzielen zu richten. Was wäre denn aus deiner Sicht das Wichtigste, was wir jetzt in Angriff nehmen müssten?
Auch energiepolitisch wäre es jetzt am wichtigsten eigentlich, dass der Krieg in der Ukraine vorbei ist. Dieser Krieg hat auch eine energiepolitische Dimension, neben der konventionellen Dimension und der nicht konventionellen Dimension. Konventionell geht es natürlich nach wie vor um die Unterwerfung der Ukraine. Nicht konventionell geht es eigentlich um die europäische Sicherheitsordnung, aber unter anderem auch um das europäische Wirtschaftsmodell. Und das bedeutet natürlich, dass wenn unser Wirtschaftsmodell mit all den Prinzipien und Grundregeln, die wir vor allem in den letzten 30 Jahren propagiert haben und auch in die weite, weite Welt sozusagen projektiert haben, wenn dieses Wirtschaftsmodell runtergeht, also wird es natürlich auch Konsequenzen geben und vor allem für die Abhängigkeiten, die ich angesprochen habe, weil Europa sich dann in eine viel schwächere Verhandlungsposition einbringen wird. Wenn es jetzt mal um das Thema Dekarbonisierung geht, ja, da dürfen wir nicht vergessen, auch andere globale Akteure wie beispielsweise China, Indien, die USA, die haben auch ihre Dekarbonisierungsziele formuliert und sie wollen auch natürlich die Dekarbonisierung vorantreiben. Also auch in diesem Bereich gibt es sehr viel Wettbewerb, das eigentlich nicht schlecht ist für Unternehmen und für Konsumenten, also auf der Welt, weil diese Konkurrenz, dieser Wettbewerb, der treibt natürlich die Preise nach unten. Also schauen wir uns mal zum Beispiel den Bereich der Solarenergie an, also oder auch der Bereich der Windenergie an. Also da sieht man, dass dieser Wettbewerb aber auch durch die Innovation und durch die Konkurrenz also tatsächlich sehr, sehr viel passiert ist. Nach wie vor ist es aber ein geopolitisches Thema, wie ich gesagt habe, so kurzfristig. Und das bedeutet, dass kein Staat mit Großmachtpotenzial oder mit Großmachtambitionen tatsächlich von heute auf morgen dekarbonisieren wird, wenn die energiepolitischen Bereiche bestimmte Verletzbarkeit mit sich bringt. Das heißt, wenn sich dann der Staat von bestimmten Lieferanten zum Beispiel abhängig macht. Und hier befindet sich für mich persönlich der Kern der Problematik aus europäischer Sicht. Denn in Wirklichkeit sind wir, wie ich schon eigentlich angedeutet habe, nach wie vor nicht nur von russischen Fossilträgern indirekt, auch wenn wir jetzt Sanktionen zum Beispiel im Gasbereich teilweise und im Ölbereich, im Kohlebereich aufgehängt, also verhängt haben, beziehen wir diese eigentlich nach wie vor indirekt. Also wir umgehen unsere eigenen Sanktionen und wir beziehen sie zu einem viel höheren Preis. Also das heißt, das Niveau der Energiepreise hier in Europa wird für eine Weile ziemlich hoch bleiben. Also die Erwartungshaltung von Industrieunternehmen und Bürger und Bürgerinnen, dass mit dem Kriegsende eigentlich eine Normalisierung der Energiepreise wieder kommen wird, diese Erwartungshaltung wird eigentlich nicht der Realität entsprechen. Und da muss ich natürlich ein bisschen wahrscheinlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen täuschen. Aber gleichzeitig müssen wir uns auch für diese Realität wappnen. Und das heißt nämlich, dass wir eben jetzt Maßnahmen ergreifen müssen. Das bedeutet, parallel zu den ambitionierten Dekarbonisierungszielen, das, was eigentlich dort schon investiert wird, von Staaten und von EU-Institutionen, dass wir uns eben auch mit diesen bisschen politisch inkorrekten Fragen, also wollen wir die Rohstoffe, die uns sehr, sehr abhängig machen, auch in Europa fördern? Fragezeichen. Also es ist eine rhetorische Frage. Also teilweise sind wir so abhängig von bestimmten Mineralien und seltenen Erden, also wollen wir einen Teil davon eigentlich in Europa fördern. Wollen wir auch für die vorübergehende Zeit auch sicherstellen, dass wir uns einigen, dass zum Beispiel Gas und Kernenergie als Übergangsenergieträger zu sehen sind, also auf dem Weg zu der grünen Wende. Auch das ist jetzt eine offene Frage, weil es Länder gibt in Europa, die eben gegen Kernenergie sind, gleichzeitig aber auch Länder gibt, die nicht sehr, sehr davon überzeugt sind, dass Gas zum Beispiel unbedingt im Energiemix dabei sein oder in großen Ausmaß dabei sein muss. Also es sind momentan mehr Fragen als Antworten, aber wir sollen eigentlich offen mit diesen Fragen umgehen, statt dass wir uns politisch, aber auch gesellschaftlich schließen und sagen, naja, das passt jetzt aber nicht zu unseren Dekarbonisierungszielen und bringt uns in eine sehr unangenehme Zone, wo wir uns nicht unbedingt sehr wohl fühlen.
Also ich höre da schon ein bisschen einen Appell raus, dass man sozusagen auf Technologievielfalt einerseits setzt und keine Energie sozusagen ausspart, um resilienter zu werden, aber natürlich auch nicht die eigenen, sage ich einmal, Gasvorkommen, genauso wie eigene Lithiumvorkommen, vielleicht aus Naturschutzgründen oder aus anderen, nicht angreift.
So ist es, weil die Nachfrage, die wird steigen, und zwar weltweit. Und wir werden wieder mal in einen neuen Wettbewerb geraten, um die neuen Rohstoffe, die wir dann halt für die Dekarbonisierung, für die Digitalisierung, für die Energiewende brauchen werden. Und insofern muss man da auch sehr kritisch mit diesen Themen umgehen. Das ist eben der geopolitische Aspekt, wo Konkurrenz zwischen Staaten entsteht, um den Zugang oder um die Importe eines bestimmten Rohstoffs. Und hier haben wir eben, wir wissen es schon, es sei denn nochmals, es gäbe den technologischen Durchbruch und dann können wir durch Recycling zum Beispiel viel weniger in der Zukunft gebrauchen. Aber momentan ist das nicht der Fall. Und bei manchen Rohstoffen oder manchen Mineralien, manchen seltenen Erden, also sehen wir eben diese Dynamik schon, dass die Nachfrage steigt und dass bestimmte Länder aber sehr dominant sind und entweder die Produktion bei sich zu Hause haben oder sich den Zugang in Drittländern zugesichert haben. Und wir müssen jetzt mal praktisch kollektiv als EU-Institutionen einerseits und EU-Mitgliedstaaten andererseits an diese Länder rangehen, Handelspartnerschaften neu schließen, also Abkommen absolvieren, wo wir zum Beispiel, wo die Situation mit den Menschenrechten nicht unserer
moralischen Vorstellungen entspricht
oder wo wir politisch uns mit so einem Staat nicht eigentlich identifizieren können und so weiter und so fort. Und das sind so alles Aspekte, die geopolitisch natürlich eines besagen, aber wenn es um unsere Ansichten geht, also das heißt die Ansichten, die sich aus der demokratischen Ordnung, aus der gesellschaftlichen Ordnung und auch aus dem wirtschaftlichen Modell ableiten lassen, dann sehen wir das anders. Und mein Appell ist es, dass dieser Konflikt, also dass diese Kluft zwischen diesen zwei Welten, die wir haben, dass diese Kluft nicht weiter wird, sondern dass wir uns tatsächlich sehr pragmatisch damit auseinandersetzen und sagen, was sind wir bereit aufzuopfern, wenn wir jetzt mal sagen, wir wollen mit solchen Ländern nicht Handel betreiben. Und denken Sie an das Paradebeispiel mit dem Lieferkettengesetz. Ja, wo es genau darum ging, dass wir nur mit bestimmten Ländern eigentlich Verhandlungen zum Beispiel betreiben oder auch so die Lieferketten ausbauen, wenn eben diese Gegebenheiten dort erfüllt sind, ja? wie wir sie definieren. Und diese Kluft darf nicht weiter werden, vor allem jetzt in dieser Übergangszeit, wo die anderen zwei Dimensionen, die ich genannt habe, die sicherheitspolitische, die handelspolitische, also die sicherheitspolitische mit Blick auf die USA, die handelspolitische mit Blick auf China, auch sehr geschwächt worden sind.
Vielleicht eine interessante Perspektive, dass die Handelspolitik ja nicht nur der Wirtschaft hilft, vielleicht sogar dem Klimaschutz einen Beitrag leisten kann und sogar eine sicherheitspolitische Versicherung sein kann. Wir stellen zum Abschluss all unseren Gästen immer eine Frage, nämlich wie Sie selbst mit dem Thema Klimaschutz umgehen und was ist der optimistische Blick von Velina Chakarova auf das Thema?
Gut, ich fange damit an, dass ich natürlich ganz kleine Schritte in diese Richtung gemacht habe. Also zum Beispiel nutze ich seit 2023, seitdem ich eigentlich das Unternehmen gegründet habe, keine Visitenkarten mehr. Ich habe genau einmal diese Visitenkarten bei mir ausdrucken lassen und die ist eigentlich nutze ich nur die digitalen Visitenkarten, wenn ich irgendwo auf der Welt bin. Ich denke, also es ist ein guter Weg, eigentlich Papier einzusparen. Der zweite Aspekt ist, ich habe auch seit 2019 einen Elektrowagen. und bin mit meinem Elektrowagen auch sehr, sehr zufrieden. Und ich denke, das ist auch so das eigene Vorbild, sagen wir mal. Und zum Dritten habe ich eigentlich auch seit 2023 mit der Unterstützung eines österreichischen Vereins unter der Leitung von Beatrix Standl ein Produkt entwickelt, das aus 100% zirkulärer Wirtschaft besteht, für die Teilnehmer und für die Teilnehmerinnen meiner Workshops und auch für diejenigen, die eigentlich bei mir zu Besuch sind. Und statt dass man eine Papiermappe hat mit Unterlagen, also habe ich eigentlich Sackel aus Altstoff, also das ist ein Altsägelstoff, der auf dem Mühlheide gelandet ist hier in Österreich, also praktisch den Endweg der Produktionskette erreicht hat. Und wir haben diesen Sägestoff genommen und die Lehrlinge dieses kleinen Vereins haben dann diese Unikat-Produkte, diese Taschen, klein und groß entwickelt. Und und somit habe ich auch einen Beitrag zur Umwelt geleistet. Wir haben auch jetzt ein neues Produkt in diesem Jahr entworfen, aber dieses Produkt ist momentan in Entwicklung, ist auch eine sehr, sehr coole Geschichte, auch hier in Österreich. Also ist ein alter Stoff, den man in Spitälern hier in Österreich verwendet, für zum Beispiel für die Operationstücher und so weiter. Und nach einer bestimmten Zeit wird der abgenutzt, darf man dann nicht weiterverwenden. Und der landet leider Gottes auch auf der Müllheide. Und daraus kann man auch ganz, ganz tolle Taschen machen. Und ich habe jetzt diese zwei Produkte für euch mitgebracht, um zu zeigen, also was man alles so eigentlich auch als Einzelunternehmer machen kann und schaffen kann.
Wer dann diese Fotos von diesen beiden Produkten sehen will, der muss dann einmal auf unserem LinkedIn-Kanal vorbeischauen. Da werden wir dir auch herzeigen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, liebe Velina, für dieses äußerst interessante Gespräch. Es ist schwierig, bei all diesen sicherheitspolitischen Herausforderungen optimistisch zu bleiben. Aber wenn du sagst, Optimismus ist angebracht, die Zukunft wird besser werden, wenn wir uns richtig aufstellen, dann möchte ich mich dem anschließen. Vielen Dank für diese interessanten Einblicke.
Danke vielmals für die Einladung. Es war mir eine große Freude und ein großes Vergnügen, dabei zu sein.
Wie viele Dimensionen der Klimaschutz hat, das hat der heutige Podcast gezeigt und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.